Ich habe eine wundervolle Empfehlung für dich. Wenn du dich schon lange mit dir beschäftigst, Therapie gemacht hast, Coaching kennst, vielleicht meditierst, also sehr reflektiert bist und trotzdem manchmal irgendwie das Gefühl hast, ich weiß zwar so viel über mich, aber an bestimmten Punkten verändert dieses Wissen mein Leben nicht, dann möchte ich dir das Programm Intuitives Leben von Alexandra Sorgenicht ans Herz legen. Alexandra war schon zu Gast in meinem Podcast. Ich liebe ihre Arbeit. Sie beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Intuition und mit der Frage, wie aus einem geprägten Menschen ein autonomer Mensch wird. Denn Intuition ist in ihrer Arbeit nicht das Ziel. Sie ist die Fähigkeit, immer klarer wahrzunehmen, was wirklich zu dir gehört. Also was du fühlst, was du willst, was du brauchst, wem du vertraust und welche Entscheidungen wirklich deine eigenen sind. Intuitives Leben heißt ihr Programm. Es besteht aus 8 aufeinander aufbauenden Trainings. Der erste Schritt heißt intuitive Sicherheit. Er beschäftigt sich mit einer ziemlich grundlegenden Frage, nämlich wie entsteht Sicherheit in uns, wenn das Leben selbst nie vollständig sicher sein wird. Wenn du dich angesprochen fühlst, du findest alle Informationen zu intuitives Leben bei Alexandra Sorgenicht in der Beschreibung und in den Shownotes unter dieser Folge. Und für die Get Happy Community gibt es mit dem Code Intuition 15 15% auf ihr Angebot.
Und wenn sich was ändern soll, dann müssen unsere zukünftigen sowohl politischen als auch wirtschaftlichen oder kirchlichen Führer ein Bewusstsein dafür entwickeln, a, was Trauma überhaupt ist, wie sehr sie selber traumatisiert sind und dass, wenn sie neue gute Lösungen finden wollen, sie anfangen dürfen, an ihren eigenen Traumata zu arbeiten.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr euch in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort befindet. Wenn ihr meinen Kanal auf YouTube noch nicht abonniert habt, dann bitte ich euch wie immer an dieser Stelle um einen kleinen Klick, weil ihr uns Podcastern, die wir hier auf YouTube aktiv sind, damit helft, ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Der Algorithmus ist dann nämlich ziemlich gnadenlos. Und ich freue mich auch über ein Like, über einen kleinen Kommentar oder wenn ihr mich symbolisch auf einen Kaffee einladen möchtet oder auf ein Eis oder vielleicht sogar auf eine Pizza, dann könnt ihr das tun, entweder in der Beschreibung, in den Shownotes unter dieser Folge und bei YouTube könnt ihr mir ab sofort auch ein super Thanks dalassen. Und ich sage dafür vielen, vielen Dank. In dieser Folge geht es einmal mehr um das Thema Trauma. Ich habe das in den letzten Monaten in unterschiedlichen Episoden immer mal wieder angekündigt, dass ich mit meinem Gast, der mir heute gegenüber sitzt, über das Thema Kollektivtrauma sprechen werde. Zum Kollektivtrauma gehört das Thema Schuld dazu. Das Thema Kirche spielt eine große Rolle und natürlich auch das kollektive Thema unserer Biografie. Mein Gast ist Traumatherapeut, er ist Ausbilder. Seit geraumer Zeit macht er gemeinsam mit Timo Janisch zusammen ebenfalls einen Trauma-Podcast mit dem schönen Titel Schonungslos und Ehrlich. Ich habe bereits viel von ihm gelernt, ich darf immer noch viel von ihm lernen und uns verbindet mittlerweile auch auf einer persönlichen Ebene eine tiefe, tiefe Freundschaft. Ich sage herzlich willkommen, lieber Axel Dubinsky.
Vielen Dank, liebe Kati Clash. Das stimmt. Uns verbindet wirklich so eine Freundschaft und so eine seelische Nähe und Verbundenheit. Das ist einfach schön zu erleben.
Ja. Immer wenn wir uns zusammensitzen, oder nicht immer, aber häufig steigen uns die Tränen in die Augen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was heute geschieht. Wir sind ja hier auch jetzt in einer ganz neuen Position miteinander. Wie fühlst du dich damit? Wie ist es? Ist komisch? Ein bisschen, ne?
Es ist ungewohnt, es ist zum ersten Mal in diesem Setting, aber es ist, wie du das in der Einleitung gesagt hast, es fühlt sich sicher an und da gibt's was sehr Vertrautes, weil wir miteinander vertraut sind. Und ich kann gut mit fremden Umgebungen umgehen, wenn ich einen Vertrauten gegenüber habe.
Mhm. So ist das bei uns, uns Menschen, die wir Trauma in unserer Biografie tragen. Ich freue mich so sehr über diesen Austausch hier im Podcast mit dir, weil, und das habe ich in diversen Folgen, wenn es um Trauma geht, schon häufiger mal erwähnt, ich finde, es gibt immer noch verhältnismäßig wenige Menschen, die diese tiefe Essenz von Trauma, mir fällt gerade ein, dass ich mein Handy vielleicht mal auf Flugmodus mache, damit hier nicht gleich jemand anruft, die in der wirklichen Tiefe die Essenz von Trauma verstanden haben, begriffen haben und verkörpern. Und da gehörst du für mich auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dazu, und das ist keine Überraschung, hängt natürlich auch ein bisschen mit deiner Biografie zusammen, was du teilen magst oder wenn du es in ein paar Sätzen überhaupt zusammenfassen kannst. Was ist deine Geschichte?
Naja, meine Geschichte ist, dass ich 1958 als das erste Kind von zwei kriegstraumatisierten Eltern in Berlin auf die Welt gekommen bin. Und dass ich schon als Kind einfach Angsterfahrungen gemacht habe. Ich hatte wirklich Angst zu sterben. Ich hatte Angst, entführt zu werden. Und das gibt meine eigene Biografie gar nicht her. Also ich bin im sozialen Wohnungsbau aufgewachsen in Berlin in den 60er Jahren. Das war relativ sicher. Und es waren einfach die Erfahrungen und Ängste meiner Eltern, die sie als kleine Kinder in Berlin gemacht haben. Später, ich bin zum Beispiel in einem Kirchensystem aufgewachsen. Und habe da bin mit vielen Regeln und Vorschriften aufgewachsen, die mir überhaupt nicht entsprochen haben. Und ich habe schon sehr früh irgendwie begriffen, dass in dem Augenblick, wo Menschen Teile von Systemen sind, also egal ob Schule, Kirche, Arbeit, irgendwie fangen die an, ihre Persönlichkeiten zu verändern, wenn die in Rollen hineingehen. Und ich habe das so nie verstanden, bis ich... Und das war dann schon später, da war ich Mitte, Ende 30, da habe ich an meinen Kindern und besonders an meiner Tochter Verhaltensweisen gemerkt, wo ich gemerkt habe, das gehört nicht in ihre Biografie.
Interessant.
Und obwohl ich sozusagen so ein multiple Traumatisierter bin, also ich bin beispielsweise auf so ein, Verschickungskinder. Ich glaube, du hast mal eine Serie damit gemacht. Ich bin auch so ein Verschickungskind. Und kann die Erfahrung teilen. Also ich habe keinen sexuellen Missbrauch erlebt, aber ich habe einfach psychische und körperliche Gewalt erlebt. Da, wo ich dreimal sechs Wochen wegen Bronchitis an der Nordsee verschickt war. Und ich habe sozusagen diese unterschiedlichen Traumaebenen, ich habe das selbst erlebt, von daher, ich würde mich wirklich als Traumapraktiker bezeichnen, mit tiefer eigenen Erfahrung. Und als ich bei meiner Tochter gesehen habe, dass sie Verhaltensmuster hat, die nicht zu ihrer Biografie, sondern zu meiner passen, da habe ich mich angefangen, wirklich denn intensiv mit Trauma zu befassen, im Sinne von, ich habe angefangen, selber Traumatherapie zu nehmen. Dann habe ich unterschiedliche Trauma-Ausbildung gemacht, unter anderem Somatic Experiencing und Neuro Effective Relational Model und noch so viele andere Sachen. Und habe realisiert im Zuge meiner Ausbildung, dass wir in den westlichen Gesellschaften, wir sind ja sozusagen sehr auf Individualismus, das heißt auch auf individuelle Symptome ausgerichtet, wir denken immer, wir als Einzelperson sind das Problem. Und darauf konzentrieren sich dann auch die Heilungsanstrengungen, die Therapien. Und ich glaube, ich habe relativ verstanden, dass wir eben nicht nur Einzelwesen sind, sondern auch immer Kollektivwesen in der Zugehörigkeit zu Systemen. Und auf diese Ebene schaut niemand. Ich meine, wann ist Familientherapie aus den USA, systemische Therapie nach Deutschland geschwappt? Und Trauma sehen wir immer noch aus der Individualperspektive mit, bei Fortgeschrittenen sozusagen, mit transgenerationalen Übergängen und Logiken. Aber dass wir Teil von kollektivem Trauma sind, ist nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein, auch wenn es einzelne Personen gibt, wie beispielsweise Thomas Hübel, der sich damit auf einer spirituellen Ebene beschäftigt. Das war mir sehr früh klar, dass sozusagen diese drei Ebenen von individuellem, transgenerationalem und kollektivem Trauma, dass die zusammengehören. Mhm. Und dann habe ich gerade gesagt, okay, und wie bringt man das zusammen sozusagen in einem Zugang, in einer Methodik, in einer Ausbildung, wo du das lernen kannst?
Ich finde es schon super schwierig, den Unterschied wirklich differenziert aufzumachen zwischen transgenerationalem Trauma, was natürlich auch ein einzelbiografisches Phänomen sein kann, und kollektivem Trauma. Aber vielleicht, weil sie für mich auch so undingbar miteinander verbunden sind. Also ich kann das eine ohne das andere gar nicht betrachten.
Naja, das stimmt. Das sozusagen viele einzelne Gestalten ergeben ein Kollektiv. Und von daher ist diese transgenerationale Ebene und diese kollektive Ebene, das sind eigentlich nur unterschiedliche Perspektiven, aus der du in dem Fall Trauma betrachtest. Also nehmen wir beispielsweise mal diese zwei großen Kriege, die wir hier in Deutschland, in Europa hatten mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das hat ja fast alle Familien betroffen. Mhm. Ja, da waren die Kinder, die Jungen waren vielleicht im Militär und sind gestorben. Die Eltern, wenn sie schon älter waren, zu Hause haben gewartet auf die Kinder. Kommen die wieder aus dem Krieg oder nicht? Das heißt sozusagen, kollektives Trauma manifestiert sich in Familiensystemen über die Generationen hinweg und dann natürlich in der einzelnen Person.
Mhm. Und zwar ja nicht nur in unserem Land, sondern überall auf der Welt, ne?
Das stimmt. Das stimmt.
Wenn du sagst, du hast dann angefangen, Traumatherapie zu machen und dich ausbilden zu lassen, da sind wir ja noch in den 90er Jahren, ne? Oder? Also ist ja relativ früh.
Ja, in den 90er Jahren war ich noch in Organisation beschäftigt.
So richtig in der freien Wirtschaft?
Da war ich so richtig in der freien Wirtschaft.
Unvorstellbar, wenn man dich kennt.
Unvorstellbar in einem großen deutschen Automobilkonzern mit dem Stern auf dem Kühler.
Crazy.
War ich zeitweise verantwortlich eben für die Führungskräfteausbildung. Ich war da Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat. Also ich war schon in den Machtzentren. Und bin auch den Mächtigen dieser Zeit begegnet. Und das Gleiche habe ich so auf der Kirchenseite erlebt. Da hatte ich auch so Zugang zu den inneren Zirkeln der Macht. Und das Gute daran war, ich habe die Spielregeln kapiert. Wie diese Machtsysteme, wie die funktionieren. Mhm. Wie die funktionieren, wie die kommunizieren. Und ich habe erlebt, sozusagen, wie viel traumatisierte Menschen in Machtpositionen gekommen sind und anstatt Therapie zu machen, haben sie dann ihre dysfunktionalen Verhaltensweisen in ihren Machtfunktionen ausgeübt, zum Schaden für viele andere. Also ich habe mal eine Betriebsversammlung eingeleitet mit einem Vortrag über die Angstkultur und das Duckmäusertum in unserem Konzern.
Mhm. Das hat aber bestimmt nicht jedem gefallen.
Da saßen, in der ersten Reihe saßen so ein paar Vorstände und Geschäftsführer. Und ich merkte so, die schauten mich mit fortlaufender Dauer immer entgeisterter an. Als ich das so beschrieben habe, wie ich das erlebe und womit ich glaube, womit das zusammenhängt. Eine halbe Stunde nach Ende dieser Betriebsversammlung ereilte mich ein Anruf des Vorstandsvorsitzenden, der mich um ein persönliches Gespräch bat. Und das war ein sehr, das war ein gebildeter Mann. Und der hat als erste Frage, hat er mich gefragt, ist es wirklich so schlimm, wie Sie beschreiben?
Aber das ist ja eine sehr reflektierte Frage, ne?
Und das war auch ein sehr reflektierter Mann. Ich habe mich mit dem auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstanden. Mhm. Und ich habe dann zu ihm gesagt, nein, es ist noch schlimmer, aber ich war zurückhaltend. Daraufhin schaut, und dann haben wir uns, glaube ich, 2 Stunden lang darüber unterhalten. Und ich habe ihm damals schon angedeutet und habe zu ihm gesagt, ich glaube, dass sozusagen meine persönlichen Wertvorstellungen und meine persönliche Entwicklungsgeschwindigkeit nicht zu der des Konzerns passt. Ich glaube, ich werde aus diesem Konzern ausscheiden.
Mhm.
Und da hat er gesagt, naja, wir sind ja schon in einer Übergangs- und Transformationsphase. eigentlich bräuchten wir so Leute wie Sie, wollen Sie nicht noch bleiben? Und ich hatte aber gemerkt, dass du als Einzelperson änderst du kein System. Also entweder dir gehört der Laden, dann hast du die Macht, oder du hast wirklich eine Hausmacht hinter dir, die das mitträgt, was du vertrittst und die den gleiche Veränderung will wie du auch.
Und das ist ja super selten.
Das ist super selten. Und in meinem Fall war das, also als käme ich vom anderen Stern. Und ja.
Obwohl er offen dafür war.
Er persönlich war offen, aber er war dann auch Teil des Systems. Klar. Und kam dann auch nicht aus seiner Haut raus. Und ich weiß noch, wir haben dann so Unternehmensleitbilder entwickelt und so Zeug. Und da standen wunderbare Sachen, so tatsächlich so aus dem Marketing-Sprecher. Einer war Unternehmer im Unternehmen sein. Und mehr Freiheit für Kreativität und Innovation, das konntest du vergessen. In dem Augenblick, wo du in hierarchische Strukturen gestoßen bist und an Vorgesetzte, die einfach nicht kapiert haben, worum es ging, war Schluss
mit Kreativität.
Mit Kreativität und mit Unternehmer im Unternehmertum. Da hieß es einfach zurück ins Glied und sonst nichts.
Ja. Würdest du sagen, dass wir in großen Konzernen, aber sicherlich auch in mittelständischen Unternehmen und vielleicht auch sogar in kleinen Firmen, Symptome von Kollektivtrauma erleben?
Ja, natürlich. Also ich mach's mal an so ein paar großen Konzernen fest, weil die haben sowas Namenloses. Wenn man sich einfach mal anschaut, beispielsweise in der Geschichte des Daimler-Konzerns, wie diese Unternehmen und Unternehmer sich verhalten haben, und das galt für die Stahlunternehmen genauso, als Hitler an die Macht kam, hat er die wirtschaftliche Elite Hitler nicht wirklich ernst genommen, sondern und hat gleichzeitig seine Nähe und ihren wirtschaftlichen Vorteil gesucht. Und wenn ich mich so zurückerinnere, also nicht persönlich, sondern aus der Geschichte, und dann haben diese Unternehmen wurden sozusagen zu kriegswichtigen Betrieben und fingen an, dem Krieg zu dienen. Und bei verschiedenen Unternehmen beispielsweise, dann hat die SS hat mit den Werkschutz aufgebaut. Also wenn man sich die engen Verflechtungen zum Beispiel von VW im Dritten Reich anschaut oder auch von den großen Automobilkonzernen, diese Strukturen, die damals entwickelt wurden von Befehl und von blindem Gehorsam, die haben überlebt und sich erhalten. Also ich habe das persönlich erlebt. Dass wirklich wie sich ein Rückgrat in einen Gummischlauch verwandelt hat und wie Menschen wirklich sowohl ihre Authentizität als auch ihre Integrität verkauft haben. Und das waren keine Einzelschicksale, die ich da erlebt habe, sondern ich habe das wirklich in großem Stil erlebt. Und das ist für mich auch heute einer der Gründe, warum große Konzerne sich nicht schnell ändern können und nicht wirklich innovativ sind, weil die stecken noch viel zu sehr in diesen Gehorsams- und Befehlsstrukturen. Und Systeme haben also diese Eigenschaft, sich selber zu reproduzieren. Also wenn du einen bestimmten Chef und Vorstandsvorsitzenden oder so hast, der versucht oft, sich selber zu klonen oder jemand zu finden, der ähnlich ist wie er. Und alles, was andersartig ist, wird, wenn nicht eliminiert, aber sozusagen in den Hintergrund getrennt. Das heißt, wir haben es so mit Monokulturen im Denken, in der Wahrnehmung, in der Kreativität zu tun. Weil Konzerne einfach noch aus dieser Produktionslogik kommen, wir machen dasselbe in schneller Reihenfolge zu günstigen Kosten. Und das ist noch diese Maschinenlogik und Denke, die dann auch auf Menschen angewendet wurde. Mhm. Menschen sind im sogenannten Kapitalismus ein Produktionskapital.
Ja.
Der Mensch als Individuum ist nicht vorgesehen, auch nicht in Wirtschaftssystemen, nicht wirklich.
Ich weiß noch, wie ich mich erschrocken habe, als ich das allererste Mal den Begriff HR gehört habe und ich gefragt habe, was heißt denn HR? HR heißt Human Resource.
Ja.
Und ich dachte, das ist ja furchtbar. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das klingt ja wie eine Batterie. Also gab es denn wirklich nichts Besseres in einer Firma in diesem Bereich, wenn es um Mitarbeiter geht, als sie menschliche Ressourcen zu nennen? Das ist ja gruselig.
Das ist auch gruselig und das ist ja eine Entmenschlichung.
Total.
Eine Entmenschlichung durch Sprache. Und das ist hochinteressant, dass sozusagen im Kapitalismus, und das ist unser Wirtschaftssystem, was wir haben, wir kennen weder die Natur noch den Menschen im Kapitalismus, sondern beide sind Ressourcen, die zur Verfügung zu stehen haben in bestimmten Maße und mit denen du machen kannst, was du willst. Und genau so wird heute auch noch in großen Teilen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, selbst wenn wir das soziale Marktwirtschaft nennen, agiert.
Mhm.
Menschen sind Ressourcen, die du nutzt oder freisetzt, die du einstellst oder rausschmeißt. Und sozusagen diese seelischen Flurschäden, die entstehen in Zeiten von großem Personalabbau, werden nicht im Mindesten berücksichtigt. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben in den 90er Jahren im Daimler-Konzern nach der Wende und Eröffnung des Ostens haben wir Betriebe im Osten gekauft, und weil wir expandieren wollten. Und dann haben wir gesehen, dass das wirtschaftlich nicht funktioniert. Und dann wurden die Betriebe nach so 3 Jahren oder so, wurden die geschlossen. Und ich stand vor den Mitarbeitern eines ostdeutschen Betriebs, und da standen diese gestandenen Männer und Frauen mir gegenüber. Und ich musste ihnen erzählen, dass dieser Betrieb geschlossen wird und dass er keine Zukunft hat und dass es jetzt nur noch darum geht, einen Interessenausgleich und Sozialplan für sie zu verhandeln. Und diese Menschen standen mir gegenüber fassungslos. Und ich war damals, ich glaube, so 34 Jahre alt.
Mhm.
Also eigentlich eine völlige Überforderung. Der zuständige Vorstand hätte da stehen müssen und das den Leuten verkünden.
Nicht
Nein,
du.
Haben sie nicht gemacht.
Hm.
Da waren sie wirklich zu feige. Im Aufsichtsrat hatten wir das beschlossen, aber den Menschen in die Augen zu schauen und es ihnen sozusagen persönlich zu sagen, das durften wir dann übernehmen. Und diese Fassungslosigkeit in den Gesichtern und das war so dieser Ausdruck, da war Wut, da war viel Ohnmacht. Und es war so tatsächlich dieses, sie waren fassungslos im Sinne von, das hätten sie so nicht gedacht. Die waren einfach in dieser Sicherheit und Zuverlässigkeit auch aufgewachsen. Du hast einen Arbeitsplatz, du hast ein Einkommen und so weiter. Und dann brachen sozusagen die westlichen kapitalistischen Strukturen in den ostdeutschen Bundesländern mit ihrer Logik herein und sagten, nee.
Und jetzt sind wir voll im Kollektivtrauma.
Genau.
Weil das sind ja auch Erstarrungszustände,
ja,
in denen die Menschen dann landen. Also sich vermeintlich in Sicherheit wähnen oder zu glauben und sich sicher zu fühlen und plötzlich von heute auf morgen bricht die Welt zusammen. Und auch was du gerade noch, was du gesagt hast, finde ich sehr interessant, habe ich so noch nie gesehen, die Perspektive, aber es stimmt. Dass quasi die dann in hohen Führungspositionen sitzen, dass die im Grunde genommen immer nur jemanden suchen, der ist wie sie, um diese Unternehmensphilosophie oder die kapitale Herangehensweise fortzusetzen. Ich habe vor ein paar Monaten, das habe ich hier schon mal in einer Solo-Folge erzählt, eine Psychotherapeutin aus London kennengelernt im Rahmen eines Retreats und die hat gesagt, Trauma is always looking for a new host.
Mhm.
Und da hatte ich echt eine Gänsehaut, weil ich dachte, das stimmt so. Da ist so viel Wahres dran. Also Trauma, Thomas Hübel sagt ja auch, Trauma will sich nicht wandeln. Und Trauma sucht immer nach dem nächsten Wirt, ja, im Grunde genommen, damit es erhalten, ja, bleibt.
Exakt.
Und nicht in eine heilende Veränderung kommt.
Ja, ich glaube, was damals in die Art und Weise, wie die Wende in Deutschland stattfand und was aus meiner Sicht eher eine Übernahme,
ja,
Ostdeutschlands war als wirklich ein gemeinsames Miteinander und voneinander lernen können.
Also überhaupt nichts Integratives.
Null.
Es war so ein Überstülpen.
Genau. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die viel zu schnell für die Menschen war. Und da war es ja eine Generation, da gibt es sowas wie eine verlorene Generation, die ihre Arbeit verloren haben, ihre Existenz und die nicht wieder sozusagen in diese alten Positionen kam, sondern da gab es wirklich diese gebrochenen Biografien. Und diese Menschen hatten natürlich Familien und Kinder. Und ich glaube, dass sozusagen dieses vom Staat in Anführungszeichen im Stich gelassen zu werden und das jedenfalls so zu erleben und zu fühlen.
Das ist ja das Wichtige, ne? Ob dass man das so empfindet, das macht es ja,
genau,
wahr.
Ja, und ich glaube da, und dann ist so eine Kindergeneration herangewachsen, die haben ihre gebrochenen Eltern erlebt, und die geben dafür die Schuld dem System. Und deswegen bekämpfen die auch die politischen Strukturen. Ich glaube, da gibt's ganz viel Rache für diese zugefügten kollektiven Traumata, die nie thematisiert wurden, geschweige denn in irgendeiner Weise geheilt sind. Das gab keinen gesellschaftlichen Dialog, was auf einer kollektiven Ebene, was das mit einer Bevölkerung macht, wenn sozusagen ein altes System über Nacht endet und ein neues eingeführt wird.
Und dann sind wir im Jahr 2020, um mal in die jüngere Vergangenheit zu gehen, wo das nächste globale Kollektivtrauma die Menschen erwischt hat.
Genau, ich nehme an, du sprichst über Corona. Und
da wird ja auch nicht drüber gesprochen.
Das wird auf der kollektiven Ebene nicht aufgearbeitet und gleichzeitig werden die seelischen Flurschäden bei den Kindern und auch bei den Erwachsenen werden immer deutlicher. Also ich sehe das ja in meiner eigenen Praxis. Ich persönlich hätte nie gedacht, was für tiefe Einschnitte das bedeutet in Familien und in der Entwicklung auch von Kindern. Was ich dadurch, dass ich bin damals so zwischen Berlin und Italien gependelt und konnte mich deswegen dem immer etwas entziehen. Jedes System hat Lücken und da ich halt Systemiker bin, kann ich diese Lücken gut nutzen. Aber was ich erfahren habe, ist, ich habe zwei Prinzipien erlebt, mit denen während der Pandemie gearbeitet wurde. Das eine war Angst, den Leuten wirklich Angst zu machen, diese unmittelbare Todesbedrohung. Wäre ich Biologe, würde ich sagen, völliger Blödsinn. Unsere Spezies, die Spezies Mensch, war nie auch nur ansatzweise von der Auslöschung bedroht. Und gleichzeitig haben wir so getan, als ob. Und das zweite Element, mit dem gearbeitet wurde, war Schuld. Und zwar besonders bei den jungen Leuten, bei den Kindern, sozusagen, ihr dürft Oma und Opa nicht anstecken, damit die nicht sterben und müsst euch deswegen impfen lassen und deswegen könnt ihr nicht in die Schulen gehen und so weiter. Und das hat mit dieser Dauerbeschallung, die es dann auch gab, also ich konnte irgendwie kein Fernsehen und keine Medien mehr hören in dieser Endlosschleife von Wiederholung. Da gab es ja 2 Jahre nicht wirklich was Neues. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so wirksam, dass du innerhalb ganz kurzer Zeit verfassungsrechtliche Grundrechte außer Kraft setzen kannst, mit der Argumentation einer Pandemie. Und wieso machen alle mit? Neben ein paar Protestbewegungen, die es gab. Aber warum macht das Kollektiv mit? Mhm. Wie kommt es sozusagen auf einmal zu einem kollektiven Gehorsam, obwohl du Grundrechte nicht mehr wahrnimmst, obwohl dir verboten wird, aus dem Haus zu gehen?
Und du stellst es nicht mal in Frage. Genau. Ich habe es auch nicht in Frage gestellt. Ja. Also ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich es in Frage gestellt habe. Aber am Anfang habe ich es auch nicht in Frage gestellt.
Und da ist ja die Frage genau, warum kann man das mit uns machen?
Was ist deine Antwort?
Meine Antwort ist, dass wir einfach rund 1700 Jahre christliche Kirchengeschichte haben, wo wir das gelernt haben. Weil organisierte Religion arbeitet genau mit zwei Prinzipien.
Angst und Schuld.
Genau, Angst und Schuld. Und das ist sozusagen so tief in unserem kollektiven Gedächtnis und auch in so, wie in unseren Zellen verankert, dass in diesen besonderen Stresssituationen, und das war die Pandemie, und da sind einfach auch Menschen gestorben, in diesen Stresssituationen konntest du an diese Angst- und Schuldmuster ankoppeln, weil sie sozusagen im Kollektiv verankert waren. Mhm. Sozusagen wären wir eine angstfreie Gesellschaft und nicht so schuldbelastet, hätte das gar nicht verfangen.
Darf ich dich für einen klitzekleinen Moment um deine ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Denn ich möchte dir unbedingt meine neuen Lieblinge von Koro vorstellen. Schnall dich an, du wirst sie lieben. Meine neue Entdeckung jetzt im August ist zum einen die Bio-Erdnussschnitte mit Meersalz. Das ist eine knusprige Vollkornwaffel mit einer köstlich cremigen Nussfüllung. Perfekt für unterwegs und zwar auch jetzt an heißen Tagen. Und auch richtig geil, das Bio White Chalk Duo Mango. Am liebsten gekühlt. Zwei handliche kleine Sommerpralinen im Kern mit einer fruchtigen Apfel-Mango-Füllung. Garniert mit Ballaststoffen durch Haferflocken, Cashewkerne sind drin und das Ganze umhüllt von einer köstlichen weißen Glasur. Beide Snacks sind, wie vieles im Shop von Koro, vegan. Und wenn dir bei den schweißtreibenden Temperaturen die Elektrolyte abraucht, dann empfehle ich dir entweder die gerösteten Maiskörner mit Barbecue oder die gerösteten und gesalzenen Edamame-Bohnen im praktischen 750-Gramm-Beutel. Der reicht auch locker für eine ganze Sommerparty. Für dich als Mitglied meiner Community gibt es natürlich auch dieses Mal 5% auf das komplette Sortiment mit dem Code GETHAPPY. Den Link, den findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Stöbern im riesigen Online-Shop. Bring dir genügend Zeit mit, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer wieder was Neues und richtig Cooles zu entdecken. Viel Spaß dabei. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, ich habe da eine Theorie zu Schweden, weil ich glaube, dass die Schweden in Kriegsgeschehen involviert waren. Das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Mhm. Und mir scheint sowieso, dass überhaupt die skandinavischen Länder einfach mental so ein bisschen stabiler sind als der Rest Europas. Und die sind ja auch ganz anders umgegangen in dieser Zeit. Und ich frage mich, wenn wir, also ja, Kirche, da möchte ich auf jeden Fall tiefer einsteigen noch. Also nicht, dass ich hier immer mit der Kirche abrechnen möchte, aber ich glaube wie du, dass sie einfach viel auch mit unseren biografischen Leiden immer noch zu tun hat, ohne dass uns das bewusst wäre. Aber was wäre gewesen, wenn dieses Narrativ aus Angst und Schuld nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen wäre? Also wären wir ein bisschen unbelasteter gewesen aus den letzten 1700, vielleicht 2000 Jahren?
Die Schweden haben ja einen Verantwortlichen gehabt, der nicht den Eindruck gemacht hat, als wäre er selbst angstgetrieben.
Mhm, war cool, ja. Auf jeden Fall.
Genau. Der saß da so in seinem Pullover und hat versucht, die Wahrheit zu sagen, soweit es ging, ohne in Panik zu verfallen. Mhm. Und dieses Vertrauen in den gesunden Menschenverstand der anderen Leute, hat beispielsweise die Schweden wirklich anders damit umgehen lassen. Und ich habe ja nun auch mit Skandinaviern zu tun im Zuge meiner Arbeit. Ich habe das Gefühl, für die ist es ein Ereignis, was geschehen ist und vorbei ist und relativ wenig Folgeschäden hat im Unterschied zu uns. Und ja, das kann damit zusammenhängen, dass sozusagen die letzten Kriege, dass die Schweden das im Mittelalter geführt haben, wo die hier auch bei uns unterwegs waren, in der Region, wo wir gerade sitzen, dass das lange her ist und dass sozusagen in diesen langen Friedensperioden etwas sich auswachsen konnte. Das ist bei uns in Deutschland nicht geschehen. Wir seit dem 30-jährigen Weltkrieg führen wir im Schnitt alle 27 Jahre einen größeren Krieg in Europa. Mhm. Also hier in Mitteleuropa bei uns. Von daher konnte das Trauma nie ausheilen. Sondern was wir haben sozusagen wie Stapeltrauma, dass einfach ein Ereignis kam, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste. Und was du vorhin schon gesagt hast, Trauma verschwindet nicht, sondern Trauma sucht sich dann einfach einen neuen Wirt, in dem es sich reinszenieren kann.
Wie eine eigene Entität, ne? Es ist wirklich verrückt.
Ja, das ist wie Trauma ist aus meiner Sicht ein Energiefeld, in dem sagen alle Erinnerungen und Gefühle, die mit dem Ereignis des Geschehenen verbunden sind, wie gespeichert werden. Und erst wenn man sich diesem Feld nähert und bereit ist, sich dieses Feld anzuschauen und zu fühlen, was dort passiert ist, kann es sich verändern. Das ist ja wie mit uns. In unserer eigenen Biografie, unverarbeitete Emotionen steuern uns unser ganzes Leben, so lange, bis wir uns diese Emotionen anschauen, sie wie durchfühlen, und Gefühle haben halt die Eigenschaft, sie wollen gefühlt werden und dann können sie sich verändern.
Und wenn wir alles immer wegdrücken, egal ob individuell oder kollektiv, dann arbeitet es halt im Untergrund weiter.
Und das ist auch eines dieser kollektiven Kerntraumata, was wir in unseren westlichen Gesellschaften haben, wo wir weitgehend uns aufs Denken konzentriert haben und auf die Ausbildung unserer kognitiven Fähigkeiten. Und diese Trennung sozusagen zwischen Geist und Seele, die wir auf allen Ebenen haben, verhindert, dass Trauma heilen kann, weil dazu brauchst du tatsächlich dein Gefühl. Mhm. Geht nicht. Trauma kann man nicht mit Denken heilen und deswegen scheitern auch alle kognitiven Psychotherapien.
Weil die emotionale Ebene fehlt.
Die fehlt und es manifestiert sich dann tatsächlich auch auf einer körperlichen Ebene. Also das kannst du ja heute so sagen, auch mit der Epigenetik und so weiter, kannst du ja zeigen, wie sich Trauma im Körper, in der Epigenetik manifestiert. Also wir tragen das buchstäblich mit uns rum. Und sprechen ist sozusagen ein erster guter Schritt, aber das war's dann auch. Mhm. Trauma, ja, es beeinflusst unser Denken, es beeinflusst unser Fühlen und es speichert sich im Körper und lagert sich im Körper ab. Und deswegen brauchst du alle drei Ebenen. Das ist wie bei, was ich vorhin gesagt habe, das ist wie zwischen individual, intergenerationalem und kollektivem Trauma. Dies gehört immer zusammen. Und was wir immer machen, wir tun so, als wäre das auseinander. Und deswegen auch so auf dieser gesellschaftlichen Ebene, auch was die Aufarbeitung von Corona angeht, kein Zugang zu den psychischen Auswirkungen und Folgeschäden ist wie kein Thema.
Was wäre ein besserer Umgang damit?
Also ich glaube, den musst du lernen. Ich sehe das ja in meiner Arbeit in Afrika, wo ich es mit Friedensorganisationen zu tun habe und wo ich es mit Menschen zu tun habe, die direkte Gewalterfahrung gemacht haben, aus Kriegen kommen und so weiter. Wenn diese Traumata heilen sollen, dann braucht es natürlich auf der einen Seite diese Arbeit mit den Menschen oder mit diesen Gemeinschaften, die das erlebt haben. Und gleichzeitig braucht es aber Arbeit an diesen Strukturen, die dieses Trauma ermöglicht haben. Und wenn sich was ändern soll, dann müssen unsere zukünftigen, sowohl politischen als auch wirtschaftlichen oder kirchlichen Führer ein Bewusstsein dafür entwickeln, A, was Trauma überhaupt ist, wie sehr sie selber traumatisiert sind und dass, wenn sie neue, gute Lösungen finden wollen, sie anfangen dürfen, an ihren eigenen Traumata zu arbeiten. Weil eines der Merkmale von Trauma ist, Trauma hält in der Vergangenheit fest. Mhm. Und deswegen kriegen wir auch kollektiv im Moment nichts Neues hin, obwohl wir merken, dass unsere in Deutschland unsere Altersvorsorgesysteme, Gesundheitssysteme stoßen an allen Ecken und Kanten an Grenzen. Und wir sind immer noch im Reparaturbetrieb. Wir versuchen, die alten Systeme zu reparieren. Und das hat viel damit zu tun, weil wir so viel Angst davor haben, etwas, was nicht mehr funktioniert, zu lassen und zu gucken, ob es nicht was Neues braucht. Mhm. Und das hat viel mit Trauma zu tun. Unsere Politiker sind so angstgetrieben. Angstgetrieben, dass sie nicht mehr wiedergewählt werden, dass ihre Beliebtheitswerte abstürzen, dass sie ihre Position verlieren. Und um das, eine der Stilmittel, um das zu vermeiden, ist, dass sie uns nicht die Wahrheit sagen, die sie kennen. Also ich kann auch umgekehrt sagen, da gibt's Bereiche, wo wir nach Strich und Faden belogen werden, mhm, und uns die Illusion erzählt wird, dass diese Systeme, wie wir sie haben, noch reparabel seien. Und wenn ich mir die demografische Entwicklung anschaue, ich meine, wir in Deutschland sind 47, tralala Jahre alt, gehören zu den drei ältesten Gesellschaften der Welt, neben Japan und Italien. Und das wird nicht thematisiert. Also sozusagen, wie veränderungsfähig sind, in Anführungszeichen, ist eine alte Gesellschaft, sind alte Menschen. Nein, das sind die Bewahrer. Die wollen das, was sie sich erarbeitet und errungen haben, das wollen die bewahren, und zwar unter allen Umständen. Das älteste Land Afrikas ist Südafrika, der hat ein Durchschnittsalter von 30 Jahren. Und ich glaube, das jüngste Land, Demokratische Republik Kongo, ist, glaube ich, 14,7 Wahnsinn. Jahre im Durchschnitt alt. Und deswegen beobachte ich da eine völlig andere Veränderungsdynamik und Geschwindigkeit. Mhm. Und bei uns ist Lähmzustand. Und das fängt damit an, dass wir nicht bereit sind, sozusagen den schmerzhaften Wahrheiten ins Auge zu schauen.
Das ist ja eine Essenz von Trauma und Traumaheilung. Ja. Der Wahrheit, der schmerzhaften Wahrheit, ja, ins Auge zu schauen. Also ich mache mir ja immer wieder auch viele Gedanken über das Thema Schuld. Wir haben schon viel über Schuld gesprochen. Und ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Klientin, da ging es um das Thema Schuld. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube einfach mittlerweile, dass ein Antidot zum, weil das Problem ist ja nicht die Schuld, sondern das Problem ist, wir wollen die Schuld nicht. Hm. Und ein Antidot zur Schuld wäre ja überhaupt erstmal anzuerkennen, ich habe das getan. Ja. Also die radikale Akzeptanz. Ja, ich habe das getan. Und es tut mir von Herzen leid, wenn es so ist. Ja. Ich kann es nicht ungeschehen machen und ich muss damit leben. Und du musst damit leben. Also diese hohe Anspannung, die entsteht durch die Tatsache, dass es für diese Situation keine Lösung mehr gibt. Ich kann nicht zurückreisen und kann es anders machen. Damit muss ich leben. Und dafür von der inneren Haltung her die volle Verantwortung zu übernehmen, komme ich immer mehr zu dem Schluss, ist, glaube ich, das ist der Umgang mit Schuld.
Genau. Also du hast es eben benannt. Du hast gesagt, so von der Schuld in die Verantwortung zu kommen.
Genau.
Und sondern, dass wir es so machen, wie wir es machen, hat tatsächlich mit diesem kollektiven Trauma zu tun, mit diesem Kirchentrauma. Weil was ist die Konstruktion? Die Konstruktion im Christentum ist, du kommst sondern mit sowas wie einer Erbsünde auf die Welt. Das heißt, bist schon schuldig, wenn du hier ankommst.
Einfach nur, weil du da bist, bist genau. du schuldig.
Bist du schuldig.
Komm klar damit.
Zum Glück kann man getauft werden und
Kirchensteuer zahlen.
Und dann wird die Schuld abgewaschen. Und das ist ja ein mega Konstrukt. Also zu sagen, du kommst sozusagen mit einer Grundschuld auf die Welt. Ich als organisierte Religion, ich kann dir diese Schuld abnehmen. Ich kann dich nämlich taufen, aber dafür musst du mir folgen und alle meine Regeln, Gesetze und Gebote befolgen und mir gehorsam sein. Super.
Dann mache ich das.
So. Also da haben irgendwelche, und das war, glaube ich, das waren tatsächlich Männer. Da geht's ja um Macht. Also wie kriege ich Macht über Menschen? Und ich krieg Macht über Menschen, wenn ich sie in die Schuld bringe oder in Angst. Und diese Schuldnummer, und das war natürlich eine fantastische Konstruktion. Ja, da lebst du in dieser Schuld, du wirst einmal abgewaschen, aber machst dich natürlich laufend schuldig, weil du ständig sündigst und so weiter. Und dann passiert so, und dann kommt der magische Trick. Du machst dich schuldig und bist schuldig, aber da gibt es jemand im Himmel, der befreit dich von deiner Schuld, wenn du ein Vater unser betest, drei Rosenkränze oder was auch immer tust. Und das ist eben sozusagen ein magischer Trick, dass du sammelst Schuld auf dich und da gibt es eine höhere Macht, die dich entlastet und wieder entschuldet.
Du musst gar nicht die Verantwortung übernehmen.
Exakt.
Das erledigt jemand anderes für dich.
Und das ist sozusagen der Trick. Und dadurch wird vermieden, dass du jemals Verantwortung übernimmst und sagst, vielleicht sollte ich mal selber was ändern, zum Beispiel mich.
Kein Arschloch mehr sein.
Kein Arschloch mehr sein und mein Handeln ändern, damit es in Zukunft nicht mehr passiert.
Genau.
Weil dieser Mechanismus lässt dich natürlich fröhlich weiter sündigen und Schuld auf dich laden. Also damit erhältst du das System und dieses Machtsystem, indem da immer einer von außen dich entschuldet. Und wir werden, und dadurch wirst du sozusagen zu einem Kollektiv von Opfern.
Mhm.
Und das sehen wir an allen Ecken und Kanten, so dieses, weil tatsächlich wir sind am Anfang, wir sind oft Opfer und Überlebende von Gewalt. Von Bindungstrauma und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig hat dieses Opfersein etwas unglaublich Bequemes. Und deswegen haben wir so diese Opferhaltung, sozusagen der böse Trump, der böse Putin. Also wir suchen ja immer die Schuldigen im Außen. Und damit wir weiter Opfer bleiben können, wir lamentieren und beschweren uns, aber wir ändern es nicht. Und das hat was mit dieser religiösen Sozialisierung zu tun. Das ist wirklich so im kollektiven Gedächtnis drin. Ja, du bist ein armer Mensch, voller Schulden. Und aber im Himmel, da gibt's einen, der dich erlöst. Und dann kommt sozusagen das zweite Element, sagt, ja, aber wenn du daran nicht glaubst und diesen Weg nicht gehst, dann kommst du natürlich in die Hölle.
Natürlich.
Und da ist ganz schlecht, da ist echt heiß und lauter schlimme Leute sind da unterwegs und das fühlt sich echt, und da bist du dann, und da wirst du dann leiden, entweder im Fegefeuer oder von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Gottferne und Getrenntheit. Und dann kommt so der klassische Ding, aber Gott liebt dich. Er ist immer für dich da.
Das ist so krass, wenn du darüber sprichst, weil das sind ja genau auch dieses Double Binding, diese Doppelbotschaften in missbräuchlichen Beziehungen, ja. In missbräuchlichen Beziehungen auch zu Eltern. Dieses, ich schlage dich ja nur, weil du hast dich aber auch so schlecht benommen, aber ich liebe dich und weil mir dein Wohl so am Herzen liegt, deswegen muss ich das machen.
Genau, deswegen muss ich dich jetzt bestrafen, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst.
Lass mich kurz eine Lanze, weil ich kenne wirklich auch ein paar richtig, richtig gute Kirchenleute.
Ja.
Und für die möchte ich ja eine Lanze brechen, auch um einen Shitstorm zu vermeiden. Natürlich gibt es auch in der evangelischen wie katholischen Kirche ganz viele neue Denker, die einen Unterschied machen und auch versuchen, dieses System zu verändern, genauso wie wir in unserem Sektor versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Also keine Pauschalisierungen, nicht alle Kirchenleute sind problematisch, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ich kenne wirklich tolle Pfarrer und aber wir sprechen ja auch über eine Geschichte von eben länger als 1700 Jahren und dieses Narrativ ist einfach so alt.
Und ich spreche ja nicht über Einzelpersonen, sondern ich spreche über die Logiken von Systemen.
Ja, genau.
Von Systemdynamiken und von Ideologien und Doktrinen. Das Drama der Kirche ist, dass Spiritualität und Religion auseinandergefallen sind. Was meine ich damit? Spiritualität ist eigentlich eine persönliche Erfahrung, die du machst mit etwas Höherem als du selbst und eine innere Verbundenheit darin erlebst. Und Spiritualität sozusagen ist die Suche nach den großen Antworten deines eigenen Lebens. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was will ich machen? Und so weiter und so weiter. Und das ist ein persönlicher Erfahrungsweg. Und Religion ist sozusagen ein Organisationssystem mit Regeln und Vorschriften, eigentlich um Gemeinschaften zu organisieren und ein Zusammenleben zu ermöglichen, was du halt immer brauchst. In dem Augenblick, wo sich Gruppen ab einer bestimmten Größe bilden, brauchst du gemeinsame Regeln, die verlässlich sind. Und der sozusagen das große Kirchentrauma ist, dass die organisierte Religion die individuelle Spiritualität der nicht genügend Raum gegeben hat, sondern verdrängt, unterdrückt hat, getötet hat. Wir sehen in allen großen Religionen, monotheistischen Religionen des Judentums, Christentums und Islam, wir sehen ja diese mystischen Richtungen, auch über die Jahrhunderte, immer wieder dieser Versuch, Spiritualität einen Raum, einen Ausdruck zu geben und die Freiheit innerhalb der organisierten Religionssystems Spiritualität leben zu dürfen und zu können. Und ich kenne selber, weil du das auch gesagt hast, wirklich spirituelle Menschen in diesen Kirchensystemen, die haben eine sehr persönliche Verbindung an etwas Höheres und du merkst es an ihrem Feuer und ihrer Lebendigkeit. Mhm. Und gleichzeitig sind sie Teil eines Systems und stecken oft selber in diesem Dilemma. Und das ist in diesem Dilemma befanden sich, wenn du dir sozusagen die Gründungsfiguren anschaust, wenn es um spirituelle Erfahrungen geht, der Vater für die großen Religionen, diese Urvater Abraham, der hat einen persönlichen Ruf Gottes erhalten in der Geschichte. Da einmal die so, zieh aus deiner Heimat, Freundschaft, Familie in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also das muss man auch mal glauben und dann machen. Das hat ja für ihn wirklich einen Umbruch in seinem Leben bedeutet. Und er hat es gemacht. Oder diese Opferung seines Sohnes Isaak, also gibt es etwas, was er mehr liebt als seinen eigenen Sohn? Und hat gesagt, ja, gibt's dich, also Gott. Und auf dieser individuellen Erfahrung und Geschichte eines Abraham, sondern darauf berufen sich die Religionen. Wenn man sich die Geschichte eines Jesus anschaut, der hat eine individuelle spirituelle Erfahrung gemacht. Also erstmal ist es ein früh traumatisiertes Kind, was Vertreibung erlebt hat, ins Ausland musste und so weiter, in einem Familiensystem aufgewachsen ist.
Sehr rebellisches Kind übrigens angeblich
genau,
auch, ne?
Sehr rebellisches Kind. Ich habe eine gute Beziehung zu dem als Kind schon gehabt, weil ich so Kinderbibel gelesen habe. Ich dachte immer, wow, guck mal an, Systemrebell und ein Heiler. Was für eine coole Mischung. Aber auch der hat eine persönliche Erfahrung gemacht, und die er dann weitervermittelt hat, später und erzählt hat. Mohammed im Islam, der hat seinen Vater schon verloren, bevor er geboren wurde. Seine Mutter starb dann kurz nach seiner Geburt. Dann wurde er in der Verwandtschaft großgezogen. Später hat sich eine Kauffrau seiner angenommen, hat ihm einen Job gegeben, hat ihn später geheiratet, hat ihm den Heiratsantrag gemacht. Die war 14 Jahre älter als er ungefähr. Und Mohammed ist sozusagen, der ist als Weise groß geworden. Und deswegen war dem später auch so wichtig, das gab ja, ich glaube, Zikat hieß diese Zwangsabgabe, wo Steuern für Witwen, Waisen und Frauen verwendet wurden, dass sie wirtschaftlich abgesichert waren. Und seine zweite Frau, die er dann hatte, das war eine Religionslehrerin. Also einer der Sprüche Mohammeds war, die Hälfte der Lehre könnt ihr von meiner Frau erfahren. Also wo es was sozusagen am Anfang was sehr Gleichberechtigtes gab aus der persönlichen Erfahrung, die er gemacht hat. Und schau dir heute die Rolle der Frauen an in der organisierten islamischen Religion. Und da siehst du immer dieses Auseinanderfallen von spirituellen Erfahrungen und einem daraus resultierenden Handeln und dann dem Aufbau von religiösen Systemen mit all seinen Regeln, Vorschriften und Geboten und wie das dann oft auseinandergefallen ist und nichts mehr miteinander zu tun hatte.
Und im Grunde genommen ja immer als Anliegen im Hintergrund hat das Streben nach Macht und Kontrolle.
Ja, diese Verbindung von politischer Macht und Kontrolle, und das begann schon sehr früh, als im Christentum die Jünger Jesu sich darum gestritten haben, wer ist der Größte unter uns, und später in den Gemeindegründungen, die Gemeinde Roms, Rom war halt das Zentrum der politischen Macht, hat dann einen Vorranganspruch erhoben gegenüber den anderen Gemeinden. Und spätestens als das Christentum dann Staatsreligion wurde unter Konstantin 333 nach Christus, war dieser Schulterschluss zwischen politischer Macht und religiöser Macht perfekt. Mhm. Und das
ist ein Problem.
Bis heute ungelöst.
Ja, bis heute ein Problem. Jetzt wisst ihr übrigens, warum ich so viel lerne von Axel und an deinen Lippen klebe, weil du einfach so wahnsinnig viel mitbringst und weißt und unglaublich.
Ja, und nichts davon ist, ich höre ja dann oft, ja, aber das ist doch schon so lange her und die Kriege sind schon so lange her und alles Mögliche.
Das geht ja
ist schon lange, genau. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Im Ersten Weltkrieg hieß eine Kriegstraumatisierung noch Shellshock. Das heißt, ein Schock durch eine Bombe, durch eine Granate. Heute heißt es posttraumatische Belastungsstörung, wenn die Soldaten aus Afghanistan oder wo auch immer zurückkommen. Oder das ist tatsächlich so diese Relativierung durch Sprache. Nicht mehr benennen, was ist da wirklich passiert. Und dann auch noch zu sagen posttraumatisch. Das Einzige, was da post ist, ist das Ereignis. Die Folgen sind gegenwärtig. Ja. Die leben im Körper weiter. Da ist nichts post.
Ich habe mir so gewünscht nach dieser pandemischen Zeit, und es ist bis heute nicht geschehen, und dann ärgert es mich ein bisschen, dass die Opposition genau damit spielt, dass sich einer von den Verantwortlichen, ehrlich gesagt, hätte ich sie gerne in einer Reihe gesehen, den Herrn Lauterbach und Herrn Drosten und wie sie alle hießen, die sich einfach hinsetzen und sagen, das haben wir echt nicht gut gemacht.
Ja.
Und es tut uns von Herzen leid. Wir dachten, es wäre das Richtige. Wir würden es in Zukunft anders machen. Aber wir bleiben ja, oder nicht wir in der Show, sondern die bleiben ja in dem Narrativ. Nein, das war das Beste und so war das halt. Und so, jetzt muss es auch mal weitergehen.
Exakt. Und das ist, und da siehst du wieder sozusagen, wie diese christliche Sozialisation der Entschuldigung zusammenkommt mit den politischen Ereignissen, so dass wir so tun, als in der Verleugnung, als wäre es nicht geschehen. Oder B,
als wäre es gar nicht so schlimm gewesen.
Nicht so schlimm. Und C, naja, das ist jetzt vorbei und wir müssen nach vorne schauen.
Und das ist wirklich, also das ist, individuelles Trauma, das ist intergenerationales Trauma, das ist Kollektivtrauma. Also, wie du sagst, man kann es einfach nicht losgelöst voneinander betrachten.
Nein, sondern das ist, ich glaube, und das, glaube ich, so dieser Kern in meiner Ausbildung ist, werde ich gefragt, was ist eigentlich kollektives Trauma? Und ich nehme dann oft dieses Bild, kollektives Trauma ist der Ozean, in dem wir schwimmen. Mhm. Und da gibt's so diesen Witz, da so zwei junge Fische sind unterwegs im Ozean und begegnen so einem alten Fisch und der alte Fisch fragt sie, na, wie ist Wasser, Jungs? Und die so, welches Wasser? Und der alte Fisch grinst so und merkt, tja, Jungs, ihr habt halt keine Ahnung, worin ihr schwimmt. Ihr denkt, das ist euer natürliches Element. Mhm. Und so ist es bei uns mit kollektivem Trauma. Da wir es nicht anders kennen und seit Jahrtausenden sozusagen in diesen Traumastrukturen leben, ist es für uns normal und wir hinterfragen das überhaupt nicht. Dass es aber unser Verhalten steuert, dass es die Art und Weise, wie wir denken, steuert, dass es sogar unser Fühlen beeinflusst. Wir sind uns dessen nicht bewusst.
Auch deswegen machen wir ja diese Folge.
Ja, nur so kleine Bausteine und Tropfen, um den Stein zu höhlen. Ja, um einfach Bewusstsein zu erzeugen. Das ist, wenn man sich die Geschichte von Buddha anschaut, das war ja nun so ein Prinzensohn, der wuchs unter behüteten Verhältnissen auf und ging dann mal über die Mauer, um zu sehen, wie sieht's denn draußen aus. Da gibt's ja die Geschichte, begegnet er einem Kranken, blinden Bettler, glaube ich, und war total geschockt, dass die Welt da draußen ganz anders aussieht als
im Palast.
Palast. Mhm. Und dann wollte er das erleben und erfahren, wie es da draußen ist. Und hat er sogar seine Familie hinter sich gelassen, um bei Meditationslehrern zu lernen. Und hat dann versucht, so zu leben, wie die Armen auch. Hat dann gemerkt, das ist auch nicht so klasse. Also wenn er nichts isst, stirbt er letztlich auch. Und eine seiner Leistungen war ja sozusagen, dieses Bewusstsein zu entwickeln, wie kreiere ich mir das Leid, das ich habe. Und damit hat er sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit seinen edlen vier Wahrheiten und diesem achtfachen Pfad, was er sozusagen als Methode entwickelt hat, um sich da mit auseinanderzusetzen und um aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und genau darum ginge es heute auch. Diese Endlosschleife, die wir in der Wiederholung von kollektiven Traumata erzeugen, das ist ja etwas, was wir uns selber erschaffen, weil wir kein Bewusstsein darüber haben. Wenn wir uns dieses Bewusstsein aber erwerben, dann sehen wir zumindest, was wir tun und wir haben dann eine Wahlfreiheit, ob wir es fortsetzen oder beenden wollen. Diese Wahlfreiheit haben wir gar nicht, weil wir eben nicht wissen, was wir tun. Und das könnten wir ändern. Das ist das, was Kant so schön sagt. Es geht um den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Ja, denn weil sonst ist es eine kollektive Persönlichkeitsstörung.
Ja, natürlich. Warum sind wir denn individuell so gestört? Weil wir natürlich kollektiv so gestört sind.
Aber was wäre der Weg? Das frage ich mich die ganze Zeit. Und das ist ja auch genau deine Arbeit jetzt aktuell. Du bist sehr, sehr viel im Ausland. Du bist viel in Afrika, wo das Kollektivtrauma eine ganz andere inhaltliche Geschichte hat, aber trotzdem natürlich auch ein unvorstellbares Ausmaß hat. Ist es das in Verbundenheit gehen, uns in Gruppen öffnen, anzuerkennen, zu bezeugen? Wie heilen wir kollektives Trauma?
Ich komme ja auch so aus der Schule von Individualtherapie, Individualberatung und habe es auch eine ganze Zeit gemacht. Und das hat wirklich seine Berechtigung und auch seine Erfolge. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich stoße damit auch immer wieder an Grenzen. Und das merkst du schon, wenn du dich auf so einen Entwicklungsweg machst und kommst in deine Familie hinein und die ist nicht auf diesem Entwicklungsweg, dann merkst du einmal, wie sehr die sich freuen, dass du jetzt anders wirst als sie.
Total, das finden die mega.
Und was ich in Afrika eben erlebe, ist, dass diese Stammeskulturen, dieser familiäre Zusammenhalt auch über die Generation hinweg, dieses Gemeinschaftsgefühl ist dort viel lebendiger. die erleben sich bei weitem nicht so individuell, wie wir das tun, sondern erleben sich als Teile von Gemeinschaften.
Weil sie mehr in Tribes zum Beispiel leben?
Ja, sie leben in den ländlichen Gebieten immer noch mehr in Tribes und sie haben noch nicht diese Zersplitterung. Also das Bewusstsein, ich bin Teil eines sozialen Systems, ist viel lebendiger bei denen als bei uns.
Mhm. Näher dran an der Natur wahrscheinlich.
Ja, näher dran an der Natur und auch näher dran am Trauma. Also die Auswirkung des Kolonialismus, die Auswirkung der Kriege, die sie haben und die immer noch stattfinden, das ist sozusagen, es ist unmittelbarer. Und sie erleben halt die, was macht das mit uns als Gemeinschaften? Und von daher, ich arbeite in Afrika fast nicht individuell, sondern tatsächlich immer nur mit Gruppen. Und in dem Augenblick, wo in Gruppen, wo sie anfangen, ihre Geschichten zu teilen und was es mit ihnen gemacht hat, und sie haben einen Raum, in dem sie sicher sind, fühlen sie sich A, wieder verbunden mit sich selber, mit der Gruppe, weil sie meinen, ich bin nicht alleine, sondern ich teile das. Und es entsteht so tatsächlich sowas, oh, und wie können wir das ändern? Ich mache mal ein Beispiel. Ich war im Januar war ich in Südafrika und habe mit den Betreuerinnen von Straßenkindern gearbeitet. Das waren, ich glaube, so 24, 25 Frauen aus drei verschiedenen Townships. Die waren miteinander verfeindet, diese Townships. Das heißt, wenn verfeindet sein heißt, wenn da ein Chief aus einem Township einen trifft, der einem nicht aus einem anderen Township trifft, der schießt auf den. Ist in der Zeit passiert und das war ein Junge und der wurde da erschossen, nur weil er aus einem anderen Township war. Und ich, ja, dann saß ich da mit diesen Frauen aus den unterschiedlichen Townships, die aber alle mit Straßenkindern gearbeitet haben und selber aus den Townships kamen. Und die Idee war sozusagen, wie können die besser zusammenarbeiten in Zukunft? Und was wir dann gemacht haben, war, die durften ihre Geschichten erzählen. Und als sie ihre Geschichten erzählt haben, haben die aus dem einen Township gemerkt, wow, das ist ja in dem anderen Township auch nicht anders.
Die haben das selber erlebt wie ich.
Die haben das selber erlebt wie ich. Und daraus entstand Verbundenheit. Und meine Aufgabe war es sozusagen, erstmal rauszufinden, was verbindet euch im Unterschied zu was trennt euch. Das wussten die selber, was sie trennt. Beziehungsweise die wussten das gar nicht mehr, sondern die nahmen das als so normal an, weil die waren schon über Jahrzehnte, sind die schon verfeindet. Und dann gab es tatsächlich zwei Ebenen, wo sie sich verbunden haben. Das eine war, wir teilen dasselbe Schicksal, selbst wenn wir es an unterschiedlichen Orten erlebt haben. Und das zweite war, die Liebe zu den kleinen Kindern, zu diesen Straßenkindern in ihrer Arbeit. Dass sie alle wollten, dass es diesen Kindern mal besser geht. Und die haben... sind ja selber in diesen Townships aufgewachsen. Und ich habe gesehen, wie liebevoll die mit den Kindern umgehen und spielen und singen und Essen für die machen. Und diese beiden Elemente, die Ähnlichkeit des Schicksals und diese Liebe zu den Kindern, daraus entstand eine Basis. Und dann konnten wir die Konflikte der letzten 3 Jahre anfangen zu benennen und aufzuarbeiten, ohne uns wechselseitig umzubringen. Und es war...
Da ist wieder der Moment, wenn ich weinen muss, wenn ich die...
Genau, und das war so berührend. Mhm. Und alle haben gesagt, und wir wollen auf diesem Weg weitermachen. Und ich werde ja jetzt von September bis November 3 Monate in Afrika sein. Und dann auch nach Südafrika gehen und mit denen weiterarbeiten. Mhm. Und so Und das ist die Arbeit eben mit kollektiven Trauma, was sich individuell manifestiert. Aber die erkennen tatsächlich, in meiner eigenen Geschichte spiegelt sich die Geschichte eines ganzen Townships und spiegelt sich die Geschichte auch des anderen Townships. Und eigentlich sind wir gar nicht getrennt, sondern wir haben die Idee entwickelt, dass ihr eure Feinde seid.
Und das ist gar nicht die Wahrheit.
Das ist eine Illusion. Und das ist das, was Buddha auch sagt, sozusagen das Bewusstsein darüber, dass sie sich getrennt fühlt von anderen und von der Natur, das ist eine Illusion.
Mhm. Und diese profunde Erkenntnis, die können wir jetzt mal übertragen auf Corona, die Maueröffnung. Ja. Antisemitisches Gedankentum, Rassismus, Homophobie, you name it.
Ja. Also der junge AfD-Aktivist oder Radikale ist im Kern mein Bruder. Der ist nur ganz anders als ich. Aber der ist nicht mein Feind. Sondern der hat eine Geschichte und er versucht mit dieser Geschichte so umzugehen, wie er es tut. Und das ist eine Bewältigungs-, eine Anpassungs-, eine Proteststrategie. Aber das ist nicht mein Feind.
Mhm. Ich glaube, hier würde ich es gerne stehen lassen. Mhm. Da kann man jetzt ein bisschen drüber nachdenken, wenn man möchte. Ich danke dir so sehr. Du bist ein großartiger Ausbilder. Man kann bei dir die Trauma-Dialog-Practitioner-Ausbildung machen. Du hast jetzt neu mit Timo Janisch einen ganz, ganz tollen Podcast, Schonungslos und Ehrlich. Packe ich euch alles natürlich in die Shownotes. Man kann mit dir arbeiten. Du bist aufgeschlossen auch für Menschen, die sich auch international vernetzen wollen.
Ja.
Alle Kontakte zu Axel findet ihr in den Shownotes, in der Beschreibung unter dieser Folge. Ihr bietet Ausbildungen an zu einer Art von Trauma.
Genau, Trauma-Dialog-Practitioner heißt es, wo wir genau diese drei Ebenen zusammenbringen.
Ja.
Und den Leuten helfen, damit umgehen zu lernen und das anzuwenden für sich und andere.
Ja, was ich sehr empfehlen kann, ich durfte nämlich auch schon durch das erste Modul und freue mich jetzt im November auf das zweite, weil es eben so nah dran ist, wirklich am Umgang mit Klienten. Mhm. Oder mit Patienten, je nachdem, wer die Ausbildung macht. Und ich lerne so viel von dir und ich freue mich einfach so sehr, dass wir verbunden sind. Du bist ein wichtiger Mensch für mich, auch wenn wir uns noch gar nicht so lange kennen. Und jetzt muss ich aufhören, weil sonst werde ich wieder...
Ja, das ist so schön, weißt du, so eine Schwester im Geist zu haben.
Ja.
Das ist beglückend.
Ja, und ich freue mich dann auch jedes Mal, dass ich so berührbar geworden bin.
Ja.
Also, dass ich das zulassen kann und dass es mich nicht wegspült, aber dass ich es auch nicht, ja, jetzt reiß dich mal wieder zusammen hier. Sondern das freut mich für mich, weil das war auch ein Weg, das gut halten zu können.
Ja, das ist, irgendwie kriegen wir doch Körpergefühl und Denken zusammen. Ist das nicht schön?
Ja. Teil eines großen Makroorganismus, die wir sind. Dankeschön.
Danke dir.
Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, dass ihr diese Folge mit vielen, vielen, vielen Menschen teilt und dass ihr euch diesen Themen stellt, weil das ist ja der Anfang, das öffnet die ersten Türen. Bleibt bitte gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt neugierig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.